Hallo liebe Freunde und Freundinnen der Schrifterzähler. Wir versammeln uns wieder für eine neue Folge mit einem spannenden Thema. Und wie immer bin ich dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Mein Name ist Werner Kleine, ich bin der Neutestamentler in der Runde. Und diese Folge ist in jeder Hinsicht besonders. Denn wir hatten hier bei den Schrifterzählern ja oft angekündigt, dass wir uns am 27. Juni im Jahr des Herrn 2025 live im Eiscafé Janone in Wuppertal-Vohwinkel treffen wollten, um dort eine neue Folge der Schrifterzähler live vor Publikum aufzuzeichnen. Da hatte die große Weltpolitik etwas dagegen, denn wie bekannt ist, gab es Raketenangriffe auf Israel, unter anderem aus dem Iran, aber auch aus dem Jemen, sodass Till nicht nach Wuppertal kommen konnte. Deswegen haben wir versucht, das alles auszutricksen und übers Internet die Folge trotzdem live aufzuzeichnen vor Publikum. Wir wollten Till dazuschalten. Das ist sogar im Ansatz gesungen, dank Amico Licht Design. Das ist ein Lampenladen, der sich links vom Eiscafé befindet. Der hat uns extra sein Internet freigeschaltet. Aber irgendjemand hatte was dagegen. Das Internet brach immer zusammen. Der Stream brach ab und so. Es war vor Ort eine für alle Beteiligten interessante Veranstaltung, aber sie hat nicht so funktioniert, wie wir wollten. Denn wir hatten sogar Live-Musik dabei, nämlich Adelheid Riehle, Violinistin aus dem Symphonieorchester Wuppertal, und ihr Ehemann Christoph Hilger, Profi-Klarinettist. Die haben live für uns musiziert. Das alles war ganz wunderbar, aber wir konnten die Folge nicht so aufzeichnen, wie es hätte sein sollen. Deswegen sitzen Till und ich jetzt wieder in unseren Homeoffices, um die Folge nochmal zu produzieren. Und was ihr hören werdet, ist ein Zusammenschnitt aus der Situation im Eiscafé und unserer Nachaufzeichnung, damit die Folge doch noch, wie es sein soll, losgehen kann und veröffentlicht werden kann. Wir hören jetzt am Anfang Adelheid Riehle und Christoph Hilger mit ihrer Musik. Und danach geht's dann inhaltlich los. Vielen Dank, Adelheid Riehle und Christoph Hilger. So, Till, jetzt können wir endlich tatsächlich so richtig loslegen. Wir hatten uns extra eine besondere Bibelstelle ausgesucht für die Aufzeichnung live im Eiscafé. Sowas holen wir mit Sicherheit einmal nach, denke ich, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe schon im Kopf, plane ich schon für den Herbst, dass wir es da wieder versuchen. Möge nur noch Frieden im Nahen Osten sein und das alles gut klappen. Was natürlich leider passiert ist jetzt, wir hatten eine wunderbare Abstimmung, die war mir gar nicht so bewusst, zwischen dem Text, den wir ausgewählt hatten, und der Location, wo wir uns live versammeln wollten. Weil wir reden in dieser Folge ja auch über Schweine. Darum geht es ja auch bei der Geschichte vom Besessenen von Gerasa. Und direkt neben dem Eiscafé ist nicht nur ein Lampenladen, der uns erleuchtet hätte, sondern auf der anderen Seite auch ein Metzger.
Und so wären wir genau mittendrin gewesen. Lampenladen, nochmal vielen Dank an Amico Lichtdesign fürs Internet. Der hat seinen Job gemacht, das Internet nicht. Und rechts daneben ist die Metzgerei Kaufmann. Da hängt tatsächlich in der Tür ein großes Werbeplakat mit einem stilisierten Schweinekopf drauf. Und das war der Grund, warum ich dem Till in der Vorbereitung schon gesagt habe, eigentlich gibt es nur eine vernünftige Stelle in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, die wir da diskutieren können. Das ist die Heilung des Besessenen von Gerasa. Das ist die berühmte Erzählung jenes Mannes, der in der Dekapolis, also östlich des Sees Genezareth gelegen, eigentlich nicht jüdisches Gebiet, streng genommen, da wirst du aber gleich was zu erzählen, das kann ich jetzt vielleicht schon sagen. Der Till hat immer ein Wort gesagt, Hasmonea, das wird er gleich wieder sagen, dann brach da immer das Internet zusammen im Eiscafé. aber erstmal in der Zeit, wo wir jetzt sind, ist es nicht zwingend jüdisches Gebiet. Und da ist ein Mann, der sich bei den Grabhöhlen in einer Stadt namens, ja, jetzt ist schon die Frage, Gerasa, Matthäus spricht von Gadana, aufhält. Und Jesus kommt, heilt diesen Mann von seinen Dämonen, die Legion heißen. Und es heißt dort, und jetzt kommt eben der Link zur Metzgerei, die nebenan ist, es heißt, dass diese Dämonen, die Legion heißt, in eine Schweineherde gefahren seien, die sich im See Genezareth ersäufte.
So, die Geschichte an sich ist schon wieder mal so ein bisschen absurd und hört sich super spannend an. Wir haben alles, was es braucht. Wir haben Dämonen, wir haben Jesus, ein Exorzismus und wir haben 2000 Schweine, die sich in einen See reinstürzen.
Eigentlich ein klarer Fall von Massentierhaltung, ne?
So, also die Geschichte an sich ist schon super. Und keine Sorge, ich kann jetzt schon versprechen, das werden auch spannende neue Perspektiven, die wir in unseren Erzählungen gleich offenlegen werden. Aber wie gewohnt mache ich erstmal einen Kurzexkurs zur Wirkungsgeschichte. Und damit fangen wir an, dass ich eine Forderung habe, Werner. Ich möchte in der deutschen Sprache ein neues Wort etablieren. Und jetzt teste ich direkt mal dein Englisch. Darauf bist du natürlich vorbereitet. Du bereitest dich auf alle Eventualitäten vor, wenn wir aufnehmen.
Ein schlechtestes Fach in der Schule. Ganz, ganz üble Geschichte. Schauen wir mal.
Pass auf, Werner. Hast du schon mal gehört, die Wendung eines Geraldine Rush?
Nein.
Ich auch nicht, aber bei der Vorbereitung habe ich diese Vokabel gelernt. Und ich möchte sie gerne übersetzen auf Deutsch, dass wir zukünftig sagen, das ist in Gerasener Eile passiert.
Ah,
du hast eben
okay.
schon gesagt, bei Matthäus ja. ist so die Ortsbenennung etwas ja. anderes. Da kommt dieses Geraldine her. Und es ist wirklich in die Sprache eingegangen, wenn man etwas kopflos überstürzt. Dann benutzt man dieses Adjektiv, Geraldine. Und das finde ich so schön im Deutschen mit Rasen verbunden. Das könnte man auch sagen, eine gerasene Eile. Weiß nicht, wie praktisch das in der Aussprache ist, aber ich würde das gerne etablieren, glaube ich.
Könnte man dran arbeiten. Aber da bist du natürlich an der nächsten Klippe in der Geschichte. Nicht nur, dass wir einen klaren Fall von Massentierhaltung haben, der die Frage aufwirft, ist das überhaupt realistisch, dass so viele Schweine in der damaligen Zeit auf einem Fleck überhaupt gehalten wurden? Es gibt aber noch ein zweites Problem, denn Gerasa, wo unsere Geschichte im Markus-Evangelium ja spielt, ist 65 Kilometer vom See Genezareth entfernt. Gadana 10 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Strecke, die diese Schweine hätten zurücklegen müssen, um sich dann im See Genezareth zu ertränken. Das alles sind Hinweise, dass diese Geschichte, sagen wir mal, vielleicht nicht so wörtlich verstanden werden soll auf der Erzählebene, wie sie erstmal erzählt wird. Weil sie aber an verschiedenen Stellen sogar mit unterschiedlichen Ortsbezeichnungen erzählt wird, ist vielleicht doch ein kleiner historischer Kern dran. Aber man muss sie, glaube ich, aus einer bestimmten Perspektive lesen. Denn es gibt noch einen Fun-Fact, den man im Hintergrund wissen muss. Der Markus schreibt sein Evangelium als ältester Evangelist nach 70 auf. Wie kommt man darauf? Im Jahr 70 hat es den römisch-jüdischen Krieg gegeben und Jerusalem wurde von den Römern zerstört. Und Markus schaut offenkundig auf diese Zerstörung zurück, weil sich zum Beispiel eine Prophetie Jesu erfüllt hat, wo er sagt, weint nicht um mich, weint um eure Stadt, die halt dem Untergang geweiht ist. Und die Legion, die da beteiligt war, war die 10. Legion, die sogenannte Pretensische Legion. Die Legionen hatten Wappenzeichen. Das Wappenzeichen der Pretensischen Legion ist, man ahnt es, ein Eber. Wahrscheinlich sogar eher ein Wildschwein, aber so eng wollen wir es nicht sein. Also Schweine spielen in dieser Geschichte in vielfältiger Hinsicht eine Rolle. Und das wirft die Frage auf, ob dieser Besessene von Gerasa, dessen Dämon sich eben Legion nennt, nicht möglicherweise ein Kollaborateur war, der mit den Römern paktiert hat und der sich darüber mit seiner Familie überworfen hat. Vielleicht sogar, weil er eigene Familienmitglieder ans Messer geliefert hat.
Werner, ist jetzt der Moment, wo ich das Wort Hasmonäa sagen darf?
Das Internet bleibt. Ich habe nur so getan, als wenn ich eingefroren wäre. Das Internet bleibt. Es funktioniert. Hurra! Der Bann ist gebrochen, Till. Hasmonäa.
Noch eine Vorbemerkung, nämlich wir sind ja im Markus-Evangelium und da ist es bemerkenswert, dass wir hier auf einmal außerhalb des eigentlichen Auftretens, des eigentlichen Gebietes, in dem Jesus auftritt, diese Geschichte verortet haben. Denn die wirkliche Zuwendung und leichte erste Öffnung zu den Heiden sozusagen passiert ja erst ab Markus 7. Wir sind hier bei Markus 5. Und auf einmal fahren die Jünger mit Jesus über den See rüber in die sogenannte Provinz Syrien. Und das ist wichtig, diese Unterscheidung, weil das war bis, ich glaube 60 vor Christi, von den Hasmonäern besessen. Also von den Juden selbst verwaltet. Dann aber wurde es römisch besetzt. Und das Gebiet ist ein Mischmasch gewesen von verschiedenen Volksgruppen. Da wohnten Juden, da wohnten Griechen, da wohnten Nabatäer. Da war sozusagen die ganze Welt eng miteinander versammelt. Und es ging genau immer wieder um die Frage, wie hält's man denn mit den Römern? Das war auch für die jüdischen Bewohner dieser Region nicht einfach, weil sie sich natürlich irgendwie den Griechen annäherten mussten, um in den Städten zu wohnen. Also da war ein unglaubliches Konfliktpotenzial, was wir in vielen Geschichten auch bei Josephus schon erleben, wo Juden sich entscheiden mussten zwischen Loyalität zu Rom und ihrem Glauben. Da ging es heiß her. Also wir sind nicht irgendwo in der Region, sondern das ist eine richtig spannende Region, wo da diese Geschichte verortet wird. So, ich bin aber noch gar nicht fertig mit meinem Exkurs. Jetzt haben wir schon wieder so viel Exegese reingebracht. Ich will aber noch eine Sache kurz bringen, bevor wir in die Geschichten einsteigen. Werner, du weißt ja, ich schreibe leidenschaftlich auch gerne selbst Gedichte, die man wunderbar nachhören kann auf Instagram unter Schriftfetzen. Werbung zu Ende. Aber ich habe ein wunderbares Gedicht gefunden über diese Erzählung von Kurt Marti. Und Kurt Marti ist ja wirklich ein Wortkünstler, der immer wieder neue Perspektiven und provokant auch wirft, auch auf biblische Texte. Und jetzt kommt wieder, Werner, wieder Fragestunde. Heute habe ich nämlich zwei Fragen für dich vorbereitet und das ist die zweite Frage. Ich lese dir das Gedicht von Kurt Marti vor und du sag mal, was fehlt da drin auf einmal? Pass auf.
Lass hören.
Das Gedicht heißt In Gerasa. Heulend und nackt in den Hügeln Gerasas setzte ein Irrwisch aus Eiter und Wahn über Gräben und Bäche und jodelnd barst deine Seele in zwei, in drei. Heulend und nackt in den Hügeln Gerasas schwang er als brennende Fackel die Wunden, die er sich selber geschlagen, und sang dem Toten, mit denen er schlief. Doch plötzlich verstummte der Lärm, lauter gellt Stille als jedes Geschrei. Erschrocken laufen Gerasas Bürger zusammen und hören die Hirten atemlos melden, der Nazarener war da.
Aus biblischer Sicht fehlt da einiges. Es fehlen die Fesseln, mit denen der Mann gefesselt ist. Es fehlt die Dämonen, die kann man sich höchstens denken, und die Schweine fehlen. Das ist das, was mir auch gefallen ist. Fehlt.
Das ist extrem bemerkenswert. Kurt Marti macht hier nämlich den Unterschied auf zwischen der Raserei des Dämonischen,
genau,
ja, und eben dem Gott, den wir aus dem Alten Testament kennen, der Ruhe schenkt. Ein wunderbares Motiv. Aber dafür lässt er etwas weg, was ein Schlüssel für die Geschichte ist. Eben die
Richtig,
Dämonen,
genau,
die Legion genannt werden. Dieses Schicksal der Dämonen spielt gar keine Rolle. Und ich glaube, bei unseren beiden Geschichten wird sich da vieles drum drehen. So, deshalb war das so ein bisschen mal eine komplett andere Perspektive, glaube ich, als die Richtung, die wir jetzt einschlagen werden. Und ich bin gespannt, weil das war das Problem an unserem Live-Abend. Du hast meine Geschichte hören können. Ich habe noch keine Ahnung, was deine Geschichte ist. Ich habe so das letzte Dritte gebrochen mitbekommen.
Aber Till, ich bin doch schon Ende 50. Ich werde vergesslich. Die Demenz rückt näher. Ich habe deine Geschichte längst vergessen. Ich werde sie wie neu hören.
Meinst du, meine Geschichte war
nein,
so
das
schlecht,
ich
dass
ganz,
sie nicht in Erinnerung bleibt?
Nein, so, das so ich schlimm ist nicht,
dass
so
du das gesagt
aber
hast.
Ich werde sie mit ganz neuen Ohren ein zweites Mal genießen. So kann man sagen.
Gut, aber ich glaube, bevor jetzt du mit deiner Geschichte anfängst, dürfen wir nochmal den wunderbaren Klängen der Musik von diesem Live-Abend lauschen.
Genau, wir hören noch einmal Adelheid Riehle und Christoph Hilger. Vielen Dank für dieses musikalische Intermezzo. Und weil es ja ein Text aus dem Neuen Testament ist, lege ich vor. Die Katastrophe war vollkommen. Sie hatten Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Die Römer machten keine halben Sachen. Unruhig war es in Judäa schon seit langem. Niemand mochte die römischen Besatzer. Die Juden sind ein freiheitsliebendes Volk. Immer wieder gab es Aufstände und tatsächlich um das Jahr 64, gezählt ab der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, gelingt es jüdischen und nichtjüdischen Einwohnern Caesareas, die Stadt von den Römern zu befreien. In der Folge kommt es überall in Judäa zu Aufständen. Nero schickte eine Strafexpedition unter Führung des Statthalters von Syrien, Gaius Cestius Gallus, ein ebenso eitler wie unfähiger Mann, selbstgefällig bis ins Mark. Die Geschichte bringt immer wieder solche Gestalten hervor. Die von ihm geleitete Expedition endete mit einer römischen Niederlage bei Bethoron. Ein Pyrrhussieg, der Anfang vom Ende. Kaiser Nero, der sich ebenfalls immer für den größten, schönsten und klügsten hält, kann das nicht auf sich sitzen lassen. Er beauftragt Vespasian mit der Rückeroberung Judäas. Dessen gerade einmal 26-jähriger Sohn Titus fällt mit einer riesigen Armee in Judäa ein, darunter auch die Fretensische Legion, die 10. Legion Roms, ihr Wappentier ein Eber. Tausende Soldaten dieser Legion zerstören Jerusalem, entweihen den Tempel, rauben die Kultgegenstände, sogar die Menorah, und vertreiben alle Einwohner Jerusalems und schlugen ihr Lager am Ölberg auf. Die jüdischen Kämpfer werden ans Kreuz geschlagen. Die Straße hinunter bis Jericho war gesäumt mit Kreuzen, ein Grauen. Teile der Fretensischen Legion zogen weiter nach Herodium. 2 Vexillationen der Fretensischen Legion blieben in Jerusalem, also etwa 4 Kohorten, das sind 2000 Mann, und sorgten dafür, dass niemand zurückkehren konnte. Wenige Jahre später wird auch die letzte jüdische Festung in Masada fallen. Judäa ist verloren. Der Tempel ist verloren. Auch unsere Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde, ist Geschichte. Was soll nun werden? Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Markus ist mein Name. Ich gehörte zur Urgemeinde, kannte sogar Petrus. Das ganze Drama habe ich nicht mitbekommen. Lange schon sitze ich hier in Alexandrien, aber ich habe Nachricht bekommen. Nachricht von Flavius Josephus, den ich aus meiner Jugend kannte. Ich bin Christ, Christ der zweiten Generation. Ich kannte Jesus nicht von Angesicht, aber ich kenne die, die ihn von Angesicht kannten. Gott sei Dank, denn jetzt sind sie in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Wer weiß, ob sie überhaupt noch leben. Überhaupt leben nur noch wenige von denen, die Augen- und Ohrenzeugen des Jesus von Nazareth waren. Die jungen Leute in unseren Gemeinden kennen alles nur noch vom Hörensagen. Bald wird es niemanden mehr geben, der wirklich bezeugen kann, was geschehen ist. Wird man das alles für Märchen halten? Wird man von diesem Mann erzählen, er sei ein weiser Mann gewesen, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf? Wird man aus ihm einen Vollbringer unglaublicher Taten machen, einen Zauberer und Exorzisten? Ich muss es aufschreiben, diese Geschichte von Jesus Christus, den wir als Sohn Gottes bekennen. Ich muss die ungeschminkte Wahrheit weitergeben. Ich muss verkünden, das Evangelium. Beglaubigt von wirklichen Zeugen, damit zukünftige Generationen etwas Handfestes von unserem Messias haben, ein glaubwürdiges und beglaubigtes Zeugnis, wenn es keine lebenden Zeugen mehr gibt, damit auch in fernen Generationen das Wort, sein Wort, noch wirkt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wie aber soll man das glauben nach der Katastrophe von Jerusalem? So viele sind gestorben, in Gefangenschaft geraten und vertrieben worden. Und immer wieder gab es die, die gemeinsame Sache mit den Feinden machten. Die Verräter, die nur ihren eigenen Vorteil suchten. Kollaborateure, die sich dem Schweinebanner der Fretensischen Legion anheischig machten. Familien sind zerstört worden von diesen Schweinenachfolgern, denen nichts heilig war. Wo ist denn da das Reich Gottes? Welche Zeit hat sich erfüllt? Wo ist da die frohe Botschaft? Aber halt! Ich erinnere mich. Ich erinnere diese Geschichte, die sie von ihm erzählten. Es geschah in der Dekapolis, dem Gebiet der 10 Städte östlich und südlich des Sees Genezareth. Dort wohnten Goyim, nicht Juden, eigentlich ging er selten dorthin. Er hatte ja so seine Schwierigkeiten mit den Goyim. Er sagte oft im kleinen Kreis, dass zuerst die Kinder Israels sein Wort hören sollten. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Und doch ließ er sich immer wieder locken. Eine Familie hatte ihn um Hilfe gebeten. Einer der Iren hatte alles, was ihnen heilig war, verraten. Er hatte sich den Römern angeschlossen und seine eigenen Leute, die sich wie die Juden gegen die Römer wehrten, verraten. Seine eigenen Brüder hatte er verraten. Er war wie besessen, wie im Rausch. Er kannte keine Verwandten mehr. Es blieb ihnen nichts übrig, als ihn wegzuschaffen, weg aus ihrer Mitte, dort, wo sie ihre Toten hinbrachten. Die Heiden dort brachten ihre Toten in Grabhöhlen, wo sie offen verwesten. Das Aas zog wilde Tiere an. Menschen blieben fern. Dort fesselten sie ihn, legten ihn in Ketten und gaben ihm dem vergessenen Preis. Er aber schrie unaufhörlich. Sein Kreischen schallte durch die Täler. Nachts konnten sie sein Heulen hören. Sie wollten ihn vergessen, konnten aber nicht. Die Wunde des Verrats wurde immer wieder aufgerissen. Sie aber hatten von dem Mann aus Galiläa gehört. Sie hatten von ihm gehört, dass er Lahme gehend gemacht und Aussätzige geheilt hatte. Vielleicht konnte er helfen. Sie schickten nach ihm. Wie erzähle ich diese Geschichte noch weiter? Sie ist ja aktueller, als man denkt. Zu allen Zeiten gibt es die, die denen, die Macht haben, in den Hintern kriechen. Jerusalem ist auch deshalb gefallen, weil es zu viele gab, die gemeinsame Sache mit den Römern machten. Sie sind auch hier in Alexandrien. Wenn ich zu offen darüber schreibe, bringe ich mich selbst in Gefahr. Vielleicht schreibe ich wie ein Narr. Ich muss übertreiben und die Wahrheit aufblasen, damit sie deutlicher wird. Ich hab's. Ich schreibe die alte, aber ach so aktuelle Geschichte nach Art der Satyrn auf. Denn die Satyrn dürfen alles. Das Narrengewand wird mir zur Rüstung, die mich schützt. Die Feder wird zum Schwert. Nun gut, wohlan. Wollen wir denen, die dem Eber der 10. Legion Roms folgten, auf dem edlen Esel reiten, Saures geben? Sie hatten ihn also berufen. Und er kam. Er kam in die Gegend der Dekapolis. Er kam zu diesem Ort Gerasa, fast 3 Tagesmärsche vom See Genezareth entfernt. Manche der Zeugen meinten, es wäre Gadara gewesen, gerade mal einen halben Tagesmarsch vom See Genezareth entfernt. Ich gehe auf Nummer sicher. Gerasa ist gut. Er kam also nach Gerasa, er hörte ihn schon von Weitem. Der Verrückte hauste tatsächlich in den Grabhöhlen. Er gab ein erbärmliches Bild ab. Er war selbst ein lebender Toter. Die Einsamkeit hatte ihn irre werden lassen. Vielleicht war es auch seine Schuld. Allein mit sich war er seiner eigenen Vergangenheit ausgeliefert. Er war Gleicher unter Gleichen gewesen, wollte aber Gleicher sein. Die Schuld fraß ihn auf. Die eigenen Brüder hatte er den Römern verraten. Wie sollte er damit leben? Als er den Mann sah, der sich ihm näherte, geriet er außer sich. Was wollte der hier? Was wollte der von ihm? Er schrie, er sollte verschwinden. War das wieder so eine Finte, eine Rache seiner Familie? Jesus aber ging auf ihn zu. Er sprach mit ihm. Er versuchte, ihn anzurühren und aufzurichten. Er aber war Gesellschaft nicht mehr gewohnt. Er vertraute ja nicht einmal sich selbst. Quäle mich nicht! Schrie er Jesus entgegen. Aber Jesus ging nicht. Er sprach mit ihm, er sprach schonungslos mit ihm, er hielt ihm die Wahrheit vor, er führte ihn zur Erkenntnis seiner Schuld, er führte ihn dazu, seine Schuld zu bekennen. Er hatte mit den Römern paktiert, so wie die in Jerusalem, die sich dieser Schweinelegion angedient hatten. Der Irre aber hatte niemanden. Er glaubte immer noch, die römischen Legionäre, denen er sich angedient hatte, wären seine einzigen Freunde. Die Legion wäre alles, was er habe, sagte er immer wieder. Aber wo war sie denn, die Legion? Da war nichts, da war niemand. Da waren nur die Toten in den Höhlen. Auch die Schweinelegion liebt den Verrat, aber sie verachtet den Verräter. Jesus ließ nicht locker. Er rang mit ihm. Er konfrontierte ihn. Er trieb ihm die Legion aus. Er trieb ihm die Schweinelegion aus. Niemand konnte mehr sagen, wie lange Jesus da war in den Grabhöhlen. Waren es Tage? Waren es Wochen? Das Schreien wurde leiser, das Kreischen hörte auf. Der Mann fing wieder an, sich zu waschen. Er kämmte sich. Jesus ließ Kleidung bringen. Unter der Wirrnis kam ein Mensch zum Vorschein. Es war so still geworden. Neugierige kamen von Gerasa. Dann nahm Jesus ihm die Fesseln ab. Die Menschen erschraken. Der Mann war doch gefährlich. Sollten sie jetzt wieder fliehen? Die Legion war verschwunden. Sie war aus dem Kopf des Mannes verschwunden. Er hatte einen neuen Freund gefunden, einen Gefährten. Er wollte Jesus folgen. Der aber wies ihn ab. Du, mein Freund, hast eine andere Aufgabe. Du kannst ihr nicht fliehen. Du musst zu den Deinen. Stelle dich deiner Schuld. Du musst dich mit ihnen versöhnen. Geh zu deiner Familie. Nachfolge kann Flucht sein. Ich, Markus, lernte, dass man immer sein Leben leben muss. Jesus schickte den Mann in sein Leben, das er nun finden muss. Und was machen wir nun mit jenen, die Jerusalem auf dem Gewissen haben? Ach, könnte man doch die todbringenden Legionen wie Schweine ersäufen. Aber porca miseria, die Viecher können schwimmen. Wenn du nicht aufpasst, kommen sie zurück. Bleib deshalb standhaft und bleib wachsam, liebe Freundinnen und Freunde. Vertraut nicht Verführern, die viel versprechen und euch letztlich nur verraten. Es hilft nichts. Ihr müsst euer Leben selbst in die Hand nehmen. Ergreift es. Das muss ich aufschreiben. Ich muss es erzählen, damit es zu allen Zeiten in aller Welt allen verkündet werden kann. Vertraut euch selbst. Dann haben auch eure Dämonen keine Chance.
Lieber Werner, als Alttestamentler fasziniert mich am Neuen Testament immer, dass herkommt vom Alten Testament, diesem großen monotheistischen Werk, auf einmal so viele Dämonen auftauchen. Und jetzt haben wir eine Geschichte über Dämonen hier und du haust die da wieder raus. Da sind doch Dämonen drinne in dem Mann. Die Dämonen werden doch ausgetrieben. Und du, was machst du? Du überpsychologisierst da einfach. Was ja nicht falsch ist, ne? Schuld ist eine Stimme in dir selbst, die gegen dich vorgeht. So kann man es ja gut verorten. Oft sind auch verschiedene Schuldkomplexe eben verschiedene Stimmen. Man kämpft mit sich selbst und muss mit sich selbst ins Reine kommen. Das würde dir ein Psychologe bestimmt sagen. Aber was du hier machst, ist, du nimmst einfach die Dämonen aus dem Text raus und denkst dir, ja, das, da schiffen wir mal drum herum. Aber die stehen doch im Text drin, Werner.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Fragen wir mal ganz einfach, was ist ein Dämon? Was ist ein Dämon? Damit fängt es ja an. Das griechische Wort Daimon ist erstmal völlig wertneutral. Es meint erstmal nur Lebensenergie. Das, was uns am Leben hält, ist ein Daimon. Und jetzt würde ein Christ sagen, aber ist doch der Heilige Geist, der in uns ist und der uns lebendig macht. Ja, genau, das ist ein guter Daimon. Es gibt aber auch Dämonen oder etwas, was ich als Mensch, wenn ich meine Lebensenergie zum Schlechten nutze, dann mache ich aus dem Daimon einen schlechten Daimon. Wie komme ich da drauf, dass das Lebensenergie ist, ehe man jetzt wieder vorwirft, der psychologisiert darum, erklärt sich die Welt zurecht. Du hast vielleicht zu Hause Batterien im Schrank, die heißen Daimon, weil Daimon erstmal nur Energie ist, nicht mehr und nicht weniger, völlig wertneutral. Ob daraus gute Energie oder schlechte Energie, also ein guter Daimon oder ein böser Daimon wird, hängt an dem, was du als Mensch machst. Deswegen ist interessant, dass wir im Neuen Testament oft das Adjektiv böse davor finden, damit der Daimon als böse qualifiziert wird. Jetzt könnte man gegen mich argumentieren und sagen, ja, aber der gute Daimon kommt nicht vor. Erstens, doch, ist der Heilige Geist. Das ist der gute Daimon. Und das Zweite ist, warum muss man einen Daimon als böse qualifizieren, wenn er doch in sich böse wäre? Das Dritte ist, wenn du die Tagesschau heute Abend einschaltest, dann siehst du da auch eher die schlechten Nachrichten, gute Nachrichten, damit kann man keine Auflage machen.
Und ich springe dir direkt an die Seite. Wir haben zwar im Alten Testament keine Dämonen in dem Sinne, aber wir haben eben den bösen Geist, der unter anderem zum Beispiel auf Saul liegt. Das kann man auch wieder als Depression deuten, aber da steht im Text wirklich, ein böser Geist lag auf Saul. Und dann kommt David mit seiner Harfe und der Musik und vertreibt den bösen Geist.
Und jetzt habe ich natürlich was gemacht, weil der Text ja einige Fragen aufwirft und diverse Leerstellen hat. Wir haben sie im Vorgespräch schon andiskutiert. Erstmal ist Gerasa 3 Tagesmärsche vom See Genezareth entfernt. Also mal ebenso Dämonen in eine Schweineherde und ab in den See ist nicht. Die müssen erstmal 3 Tage lang durch die Gegend marschiert sein. Zweitens, die 2000, die werfen natürlich Fragen auf. Das wäre heute schon ein klarer Fall von Massentierhaltung und ob das damals überhaupt möglich war, eine so große Schweineherde zu halten, okay, vielleicht ist es möglich gewesen, aber von der Wahrscheinlichkeit her eher unwahrscheinlich. Dann haben wir den Namen Legion. Und was mich am meisten an dieser Geschichte fasziniert, weil wir natürlich in unserer Verkündigung so ein bisschen kirchlich verbrämt, ja immer dieses Nachfolge, Nachfolge, Nachfolge haben. Alle müssen Jesus nachfolgen. Der darf nicht. Er ist übrigens nicht der Einzige. Der Lahme, der geheilt wird, geht auch zurück in sein Leben. Also Nachfolge ist nicht zwingend die Folge einer Heilungserfahrung oder einer Begegnung mit Jesus. Manchmal schiebt er die Leute sogar weg, weil Nachfolge eine Flucht sein könnte. Und das wirft bei dem Neutestamentler natürlich Fragen auf. Und ich habe jetzt mit meiner Geschichte eine mögliche Variante geliefert, wie man diese Fragen beantworten kann. Ich erhebe keinen Anspruch auf alleinige Seligmachung mit meiner Deutung, wer wäre ich? Auch wenn ich glaube, dass ich verdammt nah dran bin. Nein, Spaß gemacht. Ne? Also das ist ja das Interessante, dass, was als Seiteneffekt bei meiner Erzählung herausbekommt, man kann die Bibel natürlich so verstehen, das ist das Wort Gottes, das müssen wir mit spitzen Fingern anfassen. Aber das Zweite Vatikanische Konzil sagt, es ist Wort Gottes nach Menschenart in menschlicher Weise gesprochen. Das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt deshalb, die Gattungen zu beachten. Und ich sage einfach, was ist denn, wenn dieser Text aus der Feder des Markus, und er reflektiert das ja in meiner Erzählung selber, eine Satire ist? Wir haben auch in der Offenbarung des Johannes nach meiner Befürchtung Satiren. Denn die Satire kann die Wahrheit sagen, aber in einer verhüllten Form. Wir dürfen ja nicht vergessen, als diese Texte aufgeschrieben worden sind, gab es Verfolgungssituationen für die Christen. Die Römer hatten die Macht. Und wie sagt man Römern die Wahrheit, ohne sie zu sehr zu verkretzen? Die Satire wäre eine Lösung. Die Variante habe ich in meiner Erzählung gezogen.
Und da habe ich noch eine historische Rückfrage an dich. Das fand ich nämlich super spannend. Du hast dann darauf hingewiesen, dass von der Legion, 2000 Leute in Jerusalem geblieben sind. Weil beim Leser des Textes, ja, wenn da so eine Zahl steht, frage ich mich immer, das ist eine sehr explizite Zahl. Ist nicht eine Vielzahl etc., 2000. Ist das historisch? Da waren das wirklich, in den Überlieferungen nach, in den Quellen finden wir, dass da 2000 Soldaten geblieben sind?
Also was wir historisch in den Quellen bei Flavius Josephus finden, kommt ja in meiner Geschichte auch auf. Diese Freundschaft zu dem Markus habe ich ihm angedichtet, das ist wohl wahr. Aber Flavius Josephus hat halt über den jüdisch-römischen Krieg geschrieben. Eine Legion umfasst normalerweise 6000 Legionäre, das würde nicht passen. Aber eben jener Flavius Josephus berichtet, dass von der Fretensischen Legion ein Teil nach Herodium weiterzog und eine Vexillation, ich habe dann zwei draus gemacht, das ist frei, eine Vexillation ließ sich am Ölberg nieder und lagerte da. Eine Vexillation besteht aus zwei Kohorten, das wären 1000 gewesen. Da habe ich jetzt etwas erweitert auf 2000. Jetzt ist die Frage, ist das zulässig oder bricht meine Deutung damit zusammen? Nein, weil wir in den Evangelien sehr häufig einen Hang zur Übertreibung finden. Das kannst du zum Beispiel, wenn du die Blindenheilungen siehst. Wenn die Blindenheilung bei Jericho wird in den 4 Evangelien 5-mal erzählt. Also wahrscheinlich liegt ein historisches Ereignis zugrunde. Und im Matthäus-Evangelium finden wir sie 2-mal. Bei der ersten Erzählung wird ein Blinder geheilt, bei der zweiten Erzählung sind es plötzlich 2 Blinde. Da hast du dieses Verdopplungsmotiv, um durch die Übertreibung nochmal eine Betonung zu haben. Und das unterstelle ich dem Markus jetzt hier, dass er dieses historische Wissen, dass da eine Vexillation am Ölberg, ausgerechnet am Ölberg, ist ja auch ein interessanter, bemerkenswerter Ort, der ja hochsymbolisch aufgeladen ist, dass da eine Vexillation, also 1000 Legionäre am Ölberg gelagert haben und auf Jerusalem aufgepasst haben, wenn keiner zurückkommt. Und in der Diktion des Markus mache ich daraus, dass es 2 Vexillationen, also 2000 waren. Und da haben eben einige mit denen kollaboriert, vielleicht auch um das eigene Leben zu retten, um den eigenen Vorteil auszuschlagen. Das habe ich ein bisschen angedichtet, das gebe ich zu. Aber es wäre nicht unmöglich, dass der Markus genau von diesem satirischen Übertreibungsdrang da Gebrauch macht. Historisch verbürgt ist eine Vexillation, 2 Kohorten, 1000 Mann in Jerusalem.
Und das ist eine spannende Erklärung von dir. Und die ist wichtig, finde ich, weil man liest schnell über solche Zahlen hinweg. Aber da steht 2000. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen, dass die Geschichte nicht von Markus erlebt wurde. Und er hat nicht da gestanden und die Schweine gezählt, bevor sie an die Klippe runtergegangen sind. Also warum sagt er 2000? Hast du eine spannende Erklärung gegeben. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt hinweisen, dann gehen wir wieder zurück zum Thema der Dämonen. Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen in dieser Geschichte wirklich von Dämonen aus, die da wirklich ausgetrieben worden sind, jetzt stürzen die da in diese Schweineherde rein. Und die Schweineherde stirbt. Das heißt aber noch nicht bei der Geschichte, und das ist auch eine interessante Lehrstelle, das heißt ja nicht, dass diese Dämonen aus der Welt geschaffen sind. Dämonen suchen sich immer neue Wirte, wenn man nach dem alten Denken durchgeht. Gut, dann haben die diese Schweineherde vernichtet. Aber die Legion, die ist immer noch da. Die kommt nicht aus der Geschichte raus und die wirkt weiter.
Und das ist eben Porca Miseria, die Viecher können schwimmen. Du hast es kurz im Vorgespräch, in unserem Vorgeplänkel ja gesagt, wir haben das recherchiert, die Viecher können tatsächlich schwimmen. Vielleicht legen wir es in die Shownotes. Es gibt ein kleines Filmchen vom WDR, die Sendung mit der Maus. Die haben das richtig nach Sendung mit der Mausart getestet. Schweine können schwimmen. Das heißt, diese Dämonen sind ja nicht weg. Die sind nur vorübergehend weg. Übrigens auch ein Topos, den wir im Neuen Testament finden, wo Jesus selber darauf hinweist, so eine Dämonenaustreibung alleine bringt nichts. Der Dämon ist ja nicht weg, sondern der kommt wieder, wandert durch wasserlose Wüsten, wie es da schreibt, und findet möglicherweise das reine Haus, also den, der geheilt worden ist, und sagt, kommt, da können wir einziehen, und er bringt noch ein paar Leute mit. Ich bringe das immer so ein bisschen gegen diesen Exorzismusglauben an. Ein richtiger Exorzist vernichtet keine Dämonen, er treibt nur aus. Ja, aber wo gehen die denn hin zum Nächsten? Da ist doch nichts mit gewonnen. Ein guter Exorzist sagte, ich bin der Schwamm Gottes, nehmt mich, dann wären sie vielleicht weg. Also das muss man sagen, diese Viecher können schwimmen. Und wenn man nicht aufpasst, kommen die wieder. Das ist auch so ein Funfact am Rande. Die sind eben gar nicht vernichtet. Die Gefahr bleibt.
Guck mal, das war jetzt auch noch ein kleiner Werbeblock. Heute ist die Folge der Werbeblöcke. Jemand, der glaubt, dass er einen Dämon hat, kann sich gerne an Werner wenden. Und Werner steht als Schwamm für jeden Dämon zur Verfügung.
Gott bewahre, Gott bewahre. Nein, die Quintessenz der Geschichte ist ja, jeder muss sich mit seinen Dämonen eigentlich schon selber auseinandersetzen. Wenn Daimon eben Lebensenergie ist und ich habe meine Lebensenergie bisher zum Schlechten verwandt, dann kommt anderer biblischer Begriff Metanoia. Ich kann umdenken und daraus etwas Besseres machen. Also sich hinzusetzen in das Loch und sich selbst zu beweilen in die Grabhöhle ist die schlechteste aller Lösungen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und die eigenen Lebensaufgaben anzupacken. Und das ist eben hier für den Besessenen von Gerasa die Versöhnung mit seiner Familie. Da wäre ich gern dabei gewesen. Die Geschichte hätte man vielleicht auch mal erzählen können. Was passiert in einer solchen Begegnung, wenn der Verräter kommt und wieder bei seiner Familie sein will? Ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzählen wir die auch mal.
Das ist aber dasselbe Motiv, was wir auch in unserer Folge zu Lazarus besprochen haben. Das ist ja auch diese spannende Frage nach der Auferstehung. Dieser zerfledderte Körper, auf einmal kehrt er zurück in die Mitte seiner Lieben, seiner Familie. Und hier ist ja auch, man muss sich ja vorstellen, der Besessene, es wird ja sehr eindrücklich beschrieben, hat sich mit Steinen selbst Wunden zugefügt etc. Der kehrt auch als Zerfledderter zurück zu den Menschen. Das nehme ich gleich in meiner Geschichte als Motiv ein bisschen auf.
Dann hören wir gleich deine Geschichte. Aber bevor du deine Geschichte erzählst, hören wir noch einmal Adelheid Riede an der Violine und Christoph Hilger an der Klarinette. Vielen Dank für dieses musikalische Intermezzo. Und jetzt bin ich gespannt, deine Geschichte noch mal ganz neu zu hören.
Und meine Geschichte hat den schönen Titel Das Fanal. Du bist das Fanal. Du bist das Zeichen, auf das ich so lange gewartet habe. Voller Begeisterung umarmte Judas den ihm bis eben noch unbekannten Mann aus Gerasa. Jesus war noch in das Gespräch mit den Besitzern der Schweine vertieft. Sie forderten eine Wiedergutmachung, eine Erstattung ihres Verlustes. Der Mann aus Gerasa, er hieß Ruben, wusste gar nicht, wie ihm geschehen war. Er saß erschöpft im Kreis der Jünger Jesu und fragte Judas stotternd: Was bin ich? Judas erklärte es ihm in überschäumender, fast schon fanatischer Freude. Du, ein Jude, der hier inmitten der Heiden lebt, du bist einer, über die der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er schreibt doch in seiner Buchrolle über die, die in Grabkammern sitzen und die Nächte in Höhlen verbringen, die Schweinefleisch essen und unreine Brühe in ihren Töpfen haben. Du bist nun keiner mehr von diesen. Zu dir hat Jesus die Hände ausgestreckt, wie Jesaja es prophezeit hat. Du stehst für das neue Israel. Du bist befreit. Wir werden befreit sein, wie du. Ruben schloss für einen kurzen Moment die Augen, atmete tief durch, schüttelte sich leicht und fragte: Wovon redest du? Judas zog ihn ganz nah an sich heran, umarmte ihn und flüsterte ihm, immer noch mit überschäumender Freude, aber nun auch mit einem verschwörerischen Unterton zu: Wie nannten sich die Dämonen, die in dir hausten? Ja, wie nannten sich die Dämonen, die da wüteten in dir? Legion hießen sie. Legion! Sie symbolisieren diese unterdrückerische Eroberungsmaschine des römischen Heeres, diese 5000 Mann, die wie ein Geschwür in unserem Land lebt, das im Namen des Kaisers uns unterdrückt. Diese Legio Decimani Fritensis, dieser Parasit, inmitten dessen, was einst so glorreich vom Hause Davids, unserem Königtum von Gottes Gnaden beherrscht wurde. Verstehst du es denn nicht? Was ist das Wappentier der Legio Decimani Fritensis? Der Eber. Und Jesus hat der Legion, als wäre er ihr Oberbefehlshaber, den Abzugsbefehl gegeben. Er hat den ach so ehrenvollen Eber in die Schweineherde getrieben und dann zurück ins Meer. Das beweist es doch. Ruben versuchte sich aus der Umklammerung Judas zu lösen, schaffte es aber nicht. Was beweist das? Nun ließ ihn Judas los, um ihn voller Stolz anzuschauen. Du bist der Beweis dafür, dass Jesus gekommen ist, um uns von den Römern zu befreien und als Sohn Davids über uns zu herrschen. Die Rache kommt. Jesus ist die Vergeltung Gottes. Ruben setzte sich nun ein paar Meter entfernt von den Jüngern, erschöpft auf den Boden. Judas ging immer noch voller Begeisterung zurück zu den anderen und jubelte mit ihnen. Jesus wurde von den Gerasenern aus dem Land verwiesen und rief seine Jünger zu sich, um wieder ins Boot zu steigen und dorthin zurückzufahren, wo sie hergekommen waren, zurück ans andere Ufer des See Genezareth. Als Jesus sah, dass die Jünger jubelten und feierten, herrschte er sie an. Sind die Dämonen etwa in euch, anstatt in die Schweineherde gefahren? Schweigt nun! Und sie verstummten sofort. Als alle wieder im Boot saßen, winkte Judas noch Ruben herbei. »Komm mit uns mit«, rief er ihm zu. Ruben eilte herbei, ergriff Jesus am Arm und fragte ihn: »Darf ich bei dir bleiben, Sohn Davids, du König Israels, du Rache Gottes?« Jesus stieg zu ihm aus dem Boot heraus und legte ihm seine Hand auf die Schultern. »Ja, die römischen Soldaten werden vor mir niederknien, aber ich werde nicht über sie herrschen. Sie werden mich verspotten und hinrichten. Durch ihre Hand werde ich sterben. Ich weiß, was Judas glaubt, aber lass dies nicht dein Glauben sein. Sei ein Segen, der Segen, den ich dir durch Gottes Hilfe geschenkt habe. Ich bin nicht die Rache Gottes. Ich bin sein Segen. mach dich auf in dein Haus zu den Deinen und berichte ihnen alles, was Gott dir getan und sich deiner erbarmt hat. Sei in deinem kurzen, vergänglichen Leben ein Fanal der Barmherzigkeit Gottes. Dann sah Ruben, wie Jesus mit seinen Jüngern mit dem Boot über den See fuhr. Er hörte noch die Stimme Judas mitten vom See her, wie er begann laut zu jubilieren. Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe! Und dann sah Ruben, wie Jesus nun Judas in den See stürzen ließ. Verwundert ging Ruben zurück in das, was einst sein Leben war. Die ersten Tage waren nicht einfach. Er sah in den Augen seiner Familie und aller anderen den Ekel vor ihm. Sein Körper war überzogen mit Wunden, die er sich als Besessener mit Steinen selbst zugefügt hatte. Und an den Knöcheln und Handgelenken waren die Abdrücke der Fesseln noch sichtbar, als Zeichen der Erinnerung, wer er gewesen war und was er getan hatte. Zu dem Ekel gesellte sich in den Augen derjenigen, die ihn trotz allem aufnahmen, auch das Misstrauen. War er wirklich geheilt? War vielleicht doch noch ein Dämon in ihm? Würde er vielleicht jeden Moment wieder anfangen zu wüten? Er kehrte als Fremder in seine Familie zurück. Doch die Zeit heilte die Wunden. Es schien gar so, als ob er, umso mehr er von der Begegnung mit Jesus erzählte, wirklich zu seinen Mitmenschen in ihre Mitte zurückkehrte. Die Barmherzigkeit, von der er ihnen erzählte, empfing er nun auch von ihnen. Sie nahmen ihn auf. Von beidem, seiner Begegnung mit Jesus und seiner Rückkehr zu den Lebenden, erzählte er jedem, der ihm zuhören wollte. Und er war ein guter Erzähler. Immer mehr Menschen kamen zu ihm, um seine Lebensgeschichte und sein Zeugnis für die Barmherzigkeit Gottes zu hören. Als Jesus einige Zeit später nochmals in diese Region auf der anderen Seite des Sees von Genezareth zurückkehrte, waren die Menschen voller Freude, selbst die Schweinebesitzer. Sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen und ihn heilen, wie er Ruben geheilt hatte. Da ergriff Jesus Judas am Arm, zog ihn zu sich heran und flüsterte ihm ins Ohr. Das ist das Fanal, auf das du hättest warten sollen. Ruben hat dem Herrn den Weg bereitet. Der Segen hat sich vermehrt und wird Glauben werden. Die Bedürftigen kommen zu uns, weil Gott barmherzig ist. Und wir tun die Augen der Blinden auf und die Ohren der Tauben öffnen wir. Judas schüttelte mit dem Kopf. Aber Jesus, sind Barmherzigkeit und Vergeltung denn ein Widerspruch? Ist uns denn nicht beides verheißen? Jesus ließ Judas los und erkannte Ruben inmitten der Menge, nickte ihm dankend zu und heilte den Mann, den die Menschen in ihrem Glauben zu ihm gebracht hatten.
Also was mich als erstes beeindruckt ist, dass der Besessene einen Namen bekommt und damit ein Gesicht. Er wird plötzlich zu einer Person. In meiner Geschichte kam ja ein Mensch zum Vorschein und du hast diesem Menschen jetzt sogar einen Namen gegeben. Und damit bekommt er Würde, dass er ansprechbar wird und ja zum Schluss auch immer wieder auftaucht und da eine Beziehung der besonderen Art wächst. Aber was ich noch interessanter fand, ist die Rolle des Judas. Der taucht in der biblischen Geschichte überhaupt nicht auf. Aber er ist natürlich auch jemand, der verraten hat. Über die Art des Verrates und seine Motive kann man streiten. Du hast eine davon aktiviert, die ich auch sehr nachvollziehbar finde, dass dieser Judas ja eigentlich vielleicht ein politischer Aktivist war, dem geht das mit dem Jesus, dieses Reden und dieses Heilen und dieses Reich Gottes. Er will doch da viel mehr Hand für zusammen. Und was ich wirklich lustig fand, wie Jesus ihn ins Wasser schmeißt. Das kann man sich so bildlich vorstellen, wie die auf dem Schiff sind und der geht ihm so richtig auf den Keks mit seinem Hosanna-Gebrüller und so weiter und er schubst ihn einfach ins Wasser. Das ist natürlich eine wunderbare Aktivierung der Schweine, die da in den See gestoßen werden. Ganz ehrlich. Und was ich auch toll fand jetzt an deiner Erzählung war, du hast, danach gibt es ja einen weiteren Text, den hast du ganz zum Schluss einfließen lassen, diese Heilungserzählung. Und die ist eigentlich ganz wichtig, denn in der Markus-Version verbreitet Jesus oder gibt es ja einen Furcht und Schrecken, der mit Jesus verbunden ist, weil er sich mit diesen Menschen abgegeben hat. Die Leute haben Angst vor Jesus. Und dann gibt es eben ein paar Absätze später diese Heilungserzählung. Er kommt wieder zurück und die Leute fliehen jetzt nicht vor ihm, was ja erwartbar gewesen wäre nach den Ereignissen von Gerasa. Nein, sie haben Vertrauen gefasst. Und dass dieses Vertrauen fassen etwas mit dem Besessenen zu tun hat, da muss ja etwas passiert sein, was die Bibel nicht erzählt, was aber dazu führt, dass diese ganze Geschichte dieser Heilung des Besessenen, offenkundig auch der Versöhnung, die er möglicherweise mal zu seiner Familie erreicht hat, das Bild Jesu verwandelt sich. In der Erzählung des Besessenen von Gerasa hat man auch Angst vor ihm. Man bietet ihm, das Gebiet zu verlassen und kommt eben zurück. Und jetzt fassen die Menschen Vertrauen zu ihm. Und das hast du wunderbar in diese Geschichte eingewoben. Greift im Prinzip die Dramaturgie des Markus-Evangeliums auf.
Da bist du mit deiner Reaktion sehr gut meinen Gedankengang nach dem Lesen der Geschichte gegangen. Weil in der Geschichte ist diese Leseart, dass man das direkt bezieht auf die römische Besatzung, natürlich richtig angelegt. Jedem Leser, auch in der deutschen Übersetzung, wird klar, da steht Legion. Das ist nicht umsonst gewählt. Da ist ein klarer Leseschlüssel drin. Okay, wir beziehen das auf die römische Besatzung. Wenn man dann in den griechischen Text noch einsteigt, wird das noch deutlicher. Da redet Jesus nämlich nicht einfach nett zu den Dämonen, sondern er ordnet sie ab. Er gibt ihnen die Order. Und sie stürmen im Gleichschritt. Also da ist das grundgelegt, diese Leseart. Dann hatte ich aber mein Problem. Okay, wenn ich jetzt dem so folge, wie es ja auch in Kommentaren oft gemacht wird, das ist so überhaupt nicht der Jesus, der ja nachher ans Kreuz geht. Das ist überhaupt nicht der große Revoluzzer, der neue politische Herrscher, der neue Polizdar, der da kommt. Nein, das ist es überhaupt nicht. Und da kam für mich dieser Konflikt eben auf. Und dann war meine zweite Erkenntnis beim Lesen des Textes, und da merkt man schön, entdeckt immer wieder Neues. Und ich kam dann zum Ende des Textes und merkte, wow, jetzt nehmen wir mal alles, selbst die Schweine, wir tun alles mal zur Seite und gucken mal, was Faszinierendes am Ende erzählt wird. Du hast ja eben schon darauf hingewiesen, der darf ja nicht folgen. Der wird kein Jünger. Der darf nicht verkünden mit den anderen Jüngern. Auch interessant, die Aussendung der Jünger passiert ja auch erst später. Aber am Ende des Textes steht auf einmal, da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis. Er ist der erste Verkünder. Das dürfen noch nicht mal seine Jünger. Und ganz, ganz spannend jetzt daran, er ist ungehorsam. Jesus sagt, geh zu deiner Familie zurück, kehr in dein Leben zurück. Der Mann kann aber nicht zurück. Der Mann sprudelt aus sich heraus. Er will seine Geschichte erzählen. Er verkündet wirklich. Er ist ungehorsam gegenüber Jesus. Und dann genau war diese, für mich diese Feststellung, warte mal, Jesus kommt ja nochmal zurück und da ist auf einmal die Stimmung ganz anders. Vorher verjagen sie ihn und jetzt freuen sie sich. Wem ist das zu verdanken? Keiner großen politischen Vision, sondern diesem einen Mann, dem Geheilten, den ich Ruben nenne, der sich Jesu Wort widersetzt und sagt, nein, was da passiert ist, das muss die Welt wissen. Ich erzähle es jedem, der es hören möchte. Und damit wird er zum Wegbereiter des Herrn. Da habe ich ein bisschen angespielt auf Johannes den Täufer, was ja gerade bei Markus am Anfang steht, und deutlich gemacht, ja, dieser eine Verkünder bereitet Jesus seinem Weg.
Das ist ja etwas, was ich in meiner Geschichte drin hatte. Da ist ja in Markus 1,15 steht ja quasi dieses Programm Jesu drin, geht in alle Welt, verkündet das, kehrt um, verkündet das Evangelium vom Reich Gottes. Das macht dieser Mann jetzt eben, zumindest in deiner Erzählung sehr explizit. Im Markus-Evangelium kann man das, ist das eine dieser Leerstellen. Ne? Er geht halt hin und dann kommt eben diese Heilungserzählung, wo Jesus plötzlich mit offenen Armen empfangen wird, wo er doch vorher weggejagt worden ist. Und das hast du wunderbar gefüllt und machst jetzt aus dem Ruben, wie er bei dir heißt, einen, ja, vielleicht den ersten Verkünder schlechthin. Und eigentlich liegt das doch sehr auf der Linie, durchaus auch das Markus-Evangelium oder der Evangelien generell. Denn diese Heilungserzählungen sind oft verbunden mit Gesten. Da kann man so ein paar Parameter finden, die immer auftauchen. Es hat immer was mit Aufrichtung zu tun. Jesus richtet die Menschen auf und ermächtigt sie, ihr Leben wieder anzufassen. Für die einen geht das in die Nachfolge, weil die Gemeinschaft Jesu dann vielleicht der Hort ist, wo diese Ermächtigung wachsen kann. Für andere ist es wie bei dem Besessenen von Gerasa, die er wegschickt. Und in deiner Erzählung ist diese Ermächtigung dann toll erfahrbar, indem er selber eben zum Verkünder wird. Er kann es nicht für sich behalten und verändert dadurch die Haltung derer in der Dekapolis gewissermaßen zu Jesus, sodass Jesus da ein Feld findet, wo er dann später auch die Heilung vollziehen kann. Aber ich möchte noch auf einen zweiten Gedanken eingehen, den du erwähnt hast, weil du ja Jesus hier als Herr über die Dämonen und er gibt denen jetzt quasi den Befehl, im Gleichschritt da in den See zu marschieren. Das ist durchaus ein Topos, den wir in den Evangelien auch finden. Historisch muss man sagen, ist Jesus am Kreuz vollkommen und total gescheitert. Die Bewegung Jesu ist gescheitert. Wir Christen glauben, das muss man so sagen, an einen Gescheiterten. Ja, wir haben das Halleluja-Christen. Wir haben die wie dann Judas im Boot singt, Hosianna, dem Sohne Davids. Das ist aber nur Ostern. Aber Ostern wäre nicht möglich ohne den Kreuzestod. Das gehört beides zusammen. Aber dieses Phänomen der Auferstehung des Gekreuzigten führt in der christlichen Lesart, man kann das komplett anders deuten, aber die Evangelien sind nur halt Tendenzschriften, dazu, er ist der wahre König. Der zeitgenössische Gott dieser Weltzeit, der ja auftaucht, das ist jetzt nicht irgendwie die satanische Figur, es ist der Gott dieser Weltzeit, ist der Kaiser in Rom, der sich ja für Gott hält. Das ist der Gegenspieler Jesu. Das ist der Gegenspieler der frühen Christenheit. Wenn man alleine guckt, wie die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, gerade im Lukas-Evangelium, wenn man sieht, wie Jesus im Johannes-Evangelium das Kreuz wie einen Thron besteigt oder jetzt hier diese, ich sage jetzt wieder, satirische Anmutung, Jesus ist der oberste Befehlshaber der Legion, der denen das erteilt, dann ist das schon auch eine deutliche Spitze gegen diesen Kaiserkult, der da in Rom ist. Kann man so lesen, ich würde es immer so lesen. Wird sicherlich Exegeten geben, die da noch ganz andere Aspekte drin sehen. Aber mich überrascht das jetzt nicht, dass es so dargestellt ist, weil es durchaus ein Topos ist, den wir gerade in den Evangelien, nicht nur dort, aber gerade in den Evangelien finden.
Und was du gerade gesagt hast, möchte ich noch mit einer Beobachtung zusammenfassen, weil ich glaube, das stellt das nochmal besonders hervor, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja diese tolle Szene, dass der Besessene zu Jesus rennt und er warf sich vor ihm nieder. Das in der Erzählung sind das ja die Dämonen, die sich da niederwerfen. Und dieses warf sich vor ihm nieder, diese Vokabel, taucht dann wieder auf, wenn die römischen Soldaten Jesus verspotten. Sie warfen sich vor ihm nieder. Der da scheitern wird, die zeigen, ah ja, wir sind viel die Mächtigeren. Aber wenn man das beides zusammenliest, dann merkt man, ja, selbst im Scheitern ist Jesus mächtiger.
Für Christen erweist sich ja gerade in diesem Scheitern die Größe Gottes, weil er eben von den Toten aufersteht. Klar, muss man immer sagen, das ist das christliche Bekenntnis, ist die christliche Deutung. Man kann das total anders sehen, aber die christliche Idee, der christliche Glaube beruht genau darauf, dass er sich in Kreuz und Auferstehung als der wahre König der Welt erwiesen hat.
So, und jetzt will ich noch eine letzte Sache zu meiner Geschichte sagen. Und Werner, diesmal bist du freigestellt, du bist nicht dran. Aber vielleicht habt ihr mal Lust. Ich habe nämlich in meiner Geschichte dem Besessenen von Gerasa einen Namen gegeben. Ruben. Und ich bin gespannt, ob ihr rausfinden könnt, warum ich den Besessenen Ruben genannt habe. Wenn ihr die Antwort findet, schickt sie uns, egal wie, auf Facebook oder als E-Mail. Ich bin gespannt.
Bevor wir gleich unsere kleine Schlusssequenz sagen und den Hinweis auf die nächste Folge, bedanke ich mich jetzt nochmal sehr herzlich bei Aberhard Riele und Christoph Hilger. Die werden wir ganz zum Schluss nach meiner kleinen Schlussbemerkung nochmal hören. Die werden die heutige Folge abschließen. Mein Dank gilt nochmal Amico Lichtdesign, der das Internet bereitgestellt hat, auch wenn es in der Live-Veranstaltung nicht so ganz geklappt hat. Der Stream war stabil. Irgendetwas hat in Wuppertal gestört, was auch immer es war. Ich danke dem Giorgio Giannone, dass wir in seinem Eiscafé in der Kaiserstraße 122 in Wuppertal-Vohwinkel zu Gast sein durften. Ungelogen, er macht den besten Espresso im Tal. Wenn ihr da seid, kommt vorbei, genießt den Espresso und das hausgemachte Eis. Der macht das Eis wirklich selber. Dieser Werbeblock musste sein. Das war die 6. Folge der 3. Staffel. Eine Folge liegt noch vor uns. Da werden Till und ich in der nächsten Woche bei euch sein mit der Erzählung der Schlacht bei Gibeon.
Und als Teaser für die nächste Folge möchte ich diesen Spitzensatz vorlesen, warum ich mir diese Geschichte genau gewünscht habe. Denn bei dieser Schlacht von Gibeon im Buch Josua steht folgender Satz: Nie hat es einen Tag gegeben wie diesen, an dem der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte.
Der triggert mich jetzt. Aber dazu nächste Woche mehr bei der nächsten Folge. Dazu könnte ich jetzt schon einiges sagen. Das kribbelt mich gerade so in den Fingern. Ich bin gespannt auf die 7. Folge unserer 3. Staffel. Es wird die letzte Folge der 3. Staffel sein. Aber ihr ahnt, es wird nicht die letzte Staffel sein. Denn Till hat ja zumindest versprochen, wenn er das nächste Mal in Deutschland ist, treffen wir uns wieder im Eiscafé Giannone. Das ist keine Drohung, sondern eine Verheißung. Die 4. Staffel kommt. Wenn ihr Ideen für Themen habt, für Bibeltexte, schickt sie uns an info@die-schrifterzähler.de. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Und jetzt zum Abschluss nochmal Musik.